Ihr Lieben, ich möchte an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr, möchte ich gerne ein paar Schlaglichter setzen, auch im Blick auf dieses kommende Jahr, wie ich das jetzt auch schon am vergangenen Sonntag gemacht habe. Aber ich stütze mich jetzt in dem, was ich sagen möchte, auf ein Zusammensein, das Mitte Dezember stattgefunden hat, wo wir diese Art prophetische Zurüstung, wie wir sie einmal im Monat etwa haben, auch diesmal gehabt haben, aber diesmal unter einem besonderen Stichwort, nämlich den Herrn zu befragen, ob er uns etwas sagen möchte, was für dieses Jahr 2014 wichtig ist. Wir haben einfach gehört auf den Herrn, aber ich habe das gar nicht gesagt vorher, dass wir für das nächste Jahr beten wollen, sondern niemand hat gewusst, wofür wir genau beten. Und ich möchte aus dem, was wir da empfangen haben, ein paar Schlaglichter setzen. Nicht das Ganze jetzt wiedergeben, sondern nur, wo ich denke, da waren so Schwerpunkte in irgendeiner Weise, die Gott wirklich direkt auch zu uns spricht. Und ich möchte das an ganz wenigen Schlagworten oder Sätzen sozusagen zusammenfassen. Fünf Dinge. Das erste im Zusammenhang mit dem Schlagwort Erschütterungen. In Haggai, in Kapitel 2, Vers 6 heißt es, denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, und dann werde ich alle Nationen erschüttern, und dann geht es noch weiter. Aber ich will jetzt einmal da stehen bleiben und ein paar Dinge dazu sagen. Ich möchte immer nur so die Dinge ein wenig andeuten und ich denke, dass das ja Dinge sind, die uns schon im Herzen sind, die uns aber auch neu begleiten sollen. Zu diesem Thema Erschütterungen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zwei Dinge verstehen. Das, was für diese Zeit, in die wir hineingehen, diese letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dass das von der Bibel her sehr deutlich angekündigt ist, auch als eine Zeit der Erschütterungen. Und zwar Erschütterungen in vielfältiger Weise. Es wird hier die Rede von Erschütterungen, die es geben wird am Himmel und auf der Erde, im Meer und im Trockenen und so weiter. Aber es wird auch geredet von Erschütterungen unter Menschen, unter Völkern, unter Nationen. Also ein sehr umfassendes Bild gezeichnet. Das, worauf ich nur hinweisen möchte, und das ist das Eigentliche, was ich zu diesem Thema sagen möchte, ist Folgendes. Im Hebräerbrief, in Kapitel 12, wird dieses Wort noch einmal aufgegriffen. Von Haggai, Kapitel 2, und da wird diesem Erschütterungen ein Sinn vermittelt. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, ja, diese letzte Zeit wird eine Zeit der Erschütterungen sein, aber diese Erschütterungen sind in den Augen Gottes eine Strategie. Das ist der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Eine Strategie. Gott verwendet diese Erschütterungen als eine Strategie. Sie sind nicht irgendwie zu verstehen, nur als, ja, die Welt gerät aus den Fugen und jetzt passiert halt alles Mögliche, weil die Menschen ja auch sehr vieles an Schuld auf sich geladen haben und die ganze Umwelt zerstört haben und so weiter und so weiter, sondern von der Perspektive Gottes aus. Und darauf sollten wir unser ganzes Schwerpunkt setzen, sind es eine Strategie. Erschütterungen haben darin ihre Strategie, sagt der Hebräer im Hebräer 12, damit man Erschütterungen geschehen, damit man das Erschütterbare von dem Nicht-Erschütterlichen unterscheiden kann. Das ist wichtig. Erschütterungen geschehen, damit man das Erschütterbare von dem Nicht-Erschütterlichen unterscheiden kann und damit das Unerschütterliche bleibt. Und darum sozusagen der Sinn dieser Erschütterungen in diesem Sinne bedeutet eben, dass Gott uns mit Erschütterungen immer wieder klar machen möchte, worauf wir unser Leben bauen können und worauf nicht. Das ist der Sinn. Und das ist ein guter Sinn. Ihr Lieben, das Erschütterbare, was ist das? Das sind die Dinge dieser Welt, das Weltliche, das Irdische, das Zerbrechliche, das Zeitliche, wie auch immer man es bezeichnen kann. Das alles, was vergeht, das Wesen dieser Welt wird vergehen, sagt Jesus einmal. Im ersten Johannesbrief ist es ein ähnliches Wort, dass die Welt mit ihrer Lust vergehen wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also es wird uns sehr deutlich immer wieder hingewiesen auf die Dinge, die vergänglich sind. Und auf diese vergänglichen Dinge sollen wir unser Leben nicht bauen. Was ist das Unerschütterliche? Im Hebräerbrief wird es ganz deutlich benannt. Die Dinge werden erschüttert, damit das Unerschütterliche bleibt. Und dieses Unerschütterliche ist das Reich Gottes, das wir empfangen haben. Damit das Reich Gottes, das unerschütterliche Reich Gottes, sagt der Hebräerbrief, dass das bleibe. Und das unerschütterliche Reich Gottes, das ist Jesus, das ist sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist alles, was zu dem Reich Gottes gehört. Das ist Erlösung und Vergebung, ewiges Leben und so weiter und so fort. Alles, was mit dem Reich Gottes verbunden ist, das ist unerschütterlich. Und ihr Lieben, das ist uns klar, was sozusagen vergänglich ist und nicht vergänglich ist. Aber im Laufe unseres Alltags kann es passieren, dass wir oft sozusagen die Dinge miteinander verwechseln und unter der Hand wir wieder anfangen, unser Leben, unser Vertrauen, unsere Hoffnung bauen auf das Erschütterbare. Und darum brauchen wir immer wieder auch Zeiten, wo etwas erschüttert wird. Gott legt eine Strategie da hinein, in unserem persönlichen Leben, aber auch genauso in der Geschichte dieser Welt, das Erschütterbare zu erschüttern, ganz bewusst zu erschüttern, damit unsere Augen aufgehen, wo haben wir denn schon wieder unser Leben auf Erschütterbares gesetzt? Wo haben wir denn immer noch sozusagen ein Standbein auf einem Fundament, das erschütterbar ist, weil es vergänglich ist, weil es irdisch ist und, was auch immer damit verbunden ist. Ich will da jetzt gar nicht viele Beispiele aufzählen, weil ja das jeder von uns selber auch weiß. Ich will es nur sagen, ihr Lieben, die Erschütterungen, die Gott in unserem persönlichen Leben schickt, die verwendet er als Strategie und auch als ein Test. Wir werden immer wieder erleben, auch im kommenden Jahr, wie etwas erschüttert wird. Und das ist deswegen nicht, weil uns Gott etwas Wichtiges wegnehmen will. Ganz im Gegenteil. Er will uns das, was Gold ist, das, was unerschütterbar ist, so deutlich vor Augen führen, dass wir um dessen Willen bereit sind, loszulassen. Ich glaube, dass das kommende Jahr ein Jahr wird, wo wir loslassen. Wo wir loslassen sollen, loslassen müssen, weil Dinge erschüttert werden, wo uns Gott sagt, lass es los, das ist irdisch, das ist weltlich, das ist zeitlich, das ist nicht das, was du unbedingt brauchst, das ist nicht das, worauf du dein Leben bauen kannst. Und achte darauf, dass du mit beiden Beinen auf dem Unerschütterlichen lebst. Das Unerschütterliche soll hervorkommen. Deswegen braucht es Erschütterungen. Ihr Lieben, das ist etwas, was mit Gnade Gottes zu tun hat, wenn er erschüttert. Und das hat natürlich auch einen Zusammenhang mit der ganzen Welt und mit allen Nationen. Das ist ein Aufmerksammachen Gottes auf sich. Ein Versuch, sozusagen eine Möglichkeit, das Augenmerk der Menschen auf Gott zu richten, indem er diese Dinge in Erschütterung bringt, die erschütterbar sind, damit die Menschen merken, ach, auf das kann ich mein Leben nicht bauen. Wo ist das, was unerschütterlich ist? Da gibt es viel zu sagen, aber das ist die Strategie Gottes, damit das Unerschütterliche offenbar wird und wir loslassen von dem Erschütterbaren. Das Zweite, was mit diesem Abend, wo wir zusammen gewesen sind, zu tun hat, und das hat alles irgendwie einen Zusammenhang miteinander, ist ein Satz, ist formuliert das in dieser Weise, wie es auch an diesem Abend ausgesprochen wurde, nämlich: Habt Weitblick und hört auf meine Signale. War ein interessanter Satz. Jemand hatte ein Bild von einem Meer und da konnte man weit über dieses Meer schauen, bis zum Horizont. Aber der Horizont, der war in Wolken, der war im Nebel. Aber es ging um diesen Weitblick und plötzlich ertönte ein Schiffshorn von einem alten Dampfer ganz laut und hat ein deutliches, lautes Signal von sich gegeben. Und damit verbunden war dieser Satz: Habt Weitblick und hört auf meine Signale. Ihr Lieben, das ist ein wichtiges Wort, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, nämlich aus diesem Grund. Die Christenheit der ersten Tage, die Urchristenheit, war eine Christenheit, die sehr stark ausgerichtet war auf den Horizont, auf das Ende, auf die Vollendung, und das war immer verbunden im Neuen Testament mit der Wiederkunft unseres Herrn. Wir haben heute ein prophetisches Wort gehabt, wie Gott Jesus zubereitet als König, dass er kommen wird. Und es ist viel Aktivität im Himmel, er kommt bald. Ich glaube, dass wir in diesem kommenden Jahr wieder ein ganz neues Augenmerk darauf richten müssen und sollen, das ist dieser Weitblick, auf das, worauf alle Christen neutestamentlich gesehen immer ausgerichtet sein sollen. Letztlich auf die Wiederkunft Jesu. Ihr Lieben, es ist offensichtlich, wenn man die Briefe liest im Neuen Testament oder so, wo auch immer, in der Apostelgeschichte, die Christen waren ausgerichtet darauf, wann kommt der Herr wieder? Und bei diesem Wiederkommen des Herrn, da geht es um ein Ziel. Und dieses Ziel heißt Vereinigung mit dem Bräutigam. Es geht nicht nur um ein Faktum, dass das eben geschieht, weil Gott es so vorgesehen hat, sondern das, was für die Christen so wichtig war, war die Vereinigung der Braut mit dem Bräutigam. Die Vereinigung mit diesem wunderbar geschmückten König und die Hochzeit dieses Königs. Und ihr Lieben, das ist etwas, worauf unser Leben zielgerichtet sein soll. Nicht auf ein Faktum, na irgendwann mal wieder Jesus wiederkommen und nur gut, und dann beginnt eben eine neue Zeit. Nein, die Wiederkunft Jesu meint das höchste Ziel, das wir uns als Menschen überhaupt vorstellen können, die Vereinigung mit unserem Bräutigam in einer Weise, wie sie zuvor noch nie geschehen ist. Ich glaube, dass auch die, die jetzt schon verstorben ist, noch nicht in dieser Art von Vereinigung mit dem Bräutigam leben, als es sein wird, wenn er wiederkommt. Dann findet ein Hochzeitsmahl statt, das noch nicht stattgefunden hat. Und ihr Lieben, das ist das Ziel, warum es so wichtig ist, dass diese Beziehung, die wir zu unserem Bräutigam, zu dem König haben, dass diese Sehnsucht, die er auch zu uns hat, wie das in dem prophetischen Wort von der Dagmar zum Ausdruck gekommen ist, diese Sehnsucht, die er hat, und wo er uns jetzt schon Anteil gibt, wie ein Angeld von Freude, von Frieden, von innigster Gemeinschaft, wo er uns ausstattet und ausrüstet, auch mit diesem Hintergrund, dass wir ihm selber begegnen werden als dem wunderbaren Bräutigam. Ihr Lieben, das muss unser Ziel sein. Nicht, dass wir in den Himmel kommen und dann ein gutes Leben führen, sondern, dass wir mit ihm vereinigt werden. Das ist ein höheres Ziel. Versteht ihr? Das ist ein inhaltliches Ziel. Und das ist verbunden mit der Wiederkunft Jesu. Darauf soll unser Leben zielgerichtet sein, dass wir eines Tages mit ihm vereinigt werden, in einer Weise, wie es eben nur durch die Wiederkunft Jesu auch angedeutet wird. Mit diesem neuen Leib, den wir dann bekommen werden, wenn er wiederkommen wird. Das ist etwas, was zusammengehört. Und im Neuen Testament sehr deutlich. Und es hat auch zu tun damit, dass wir nicht nur zielgerichtet darauf leben, wenn wir diesen Weitblick haben, sondern auch darauf, dass Gott ganz gewiss alle Dinge in dieser Weise vorantreiben wird, die dazu führen werden, dass das Reich Gottes vollendet wird, indem er wiederkommt. Das heißt, Gott ist am Werk, dass sein Reich vollendet wird. Habt Weitblick und achtet darauf, wie das geschieht. Und da sind die Signale wichtig. Ich glaube, dass Gott uns Signale schenkt. Und manchmal solche Signale wie ein Schiffshorn. Das ist also, wenn man das hört, das geht einem durch Mark und Bein. Wenn so ein riesiger Dampfer so ein Schiff mit einem Schiffshorn ein Signal gibt, dass man weithin hört. Und ich glaube, dass Gott eben auch in diesem kommenden Jahr uns persönlich, dem Leib Christi insgesamt und auch unserer Gemeinde Signale geben wird, die so hörbar sind, die so sichtbar sind, wenn ich das sagen will, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Ihr Lieben, die Signale, die Gott uns gibt im Vorfeld seines Kommens, bevor er kommt, das ist ja unmittelbar vor seinem Kommen gemeint, die sind nicht dazu da, dass wir nun ausrechnen können, wann er wirklich kommen wird. Sondern die Signale, die Gott setzt, sind dazu da, damit wir aus unserem Alltagsleben aufwachen. Wenn so ein Schiffshorn ertönt, das schreckt auf. Das holt uns heraus aus dem, was wir gerade tun und lässt uns hören. Das heißt, es ist ein Aufmerksamwerden. Gott wird solche Signale senden, er wird solche Signale setzen, wo wir aufmerksam werden, nämlich darauf, dass wir aus unserem Alltagsgeschehen immer wieder herausgeholt werden und den Blick nach vorne auf das Ziel hin nie verlieren. Viel zu schnell gehen wir unter in unseren Alltagsdingen. Wir brauchen Signale. Und Gott wird sie uns geben, Signale, damit wir sozusagen herauskommen aus dem Alltagstrott. Aber die Signale sind zugleich auch Vergewisserung. Jedes Signal, das Gott setzt, ist eine Vergewisserung. Ich bin am Werk und ich werde ganz gewiss kommen. Mein Signal ist ein Zeichen meines Kommens. Es wird geschehen, seid gewiss. Jedes Signal deutet darauf hin, dass es gewiss kommen wird. Und jedes Signal hat auch den Charakter, dass es unser Leben ernsthafter werden lässt. Dass Gott uns heraus aufschreckt und sagt, es ist die letzte Zeit. Lebt, kauft die Zeit aus, es ist letzte Zeit. Was immer das auch bedeutet. Ihr Lieben, solche Signale wird es geben. Ich möchte zwei Signale nennen, von der vielen Signale, die Gott geben wird. Es ist das eine, was ich kurz hinweisen möchte, ist, es ist mehrfach von prophetischen Seite hingewiesen worden, dass nämlich in diesem Jahr 2014 und 2015 werden außergewöhnliche Himmelserscheinungen stattfinden, im Natürlichen, meine ich jetzt, und die etwas zusammen, die einen Zusammenhang haben mit dem, was auch für die Endzeit angekündigt ist. Ich lese aus Joel 3, Vers 3 und 4. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt. Hier wird von dem Tag des Herrn gesprochen. Der Apostel Petrus verwendet diese Stelle in Apostelgeschichte 2 in seiner Pfingstpredigt. Als die Leute entsetzt sind über das, was da geschehen ist, sie sprechen alle in Zungen und so weiter und so weiter und sie kennen sich nicht aus. Und Petrus tritt auf und sagt, das ist das, was verheißen ist durch den Propheten Joel. Und dann sieht ihr da genau diese Stelle. Nämlich, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, ausgegossen wird auf alles Fleisch, dass ihre Söhne und Töchter werden weissagen und so weiter und so weiter. Und dann kommt diese Stelle und es werden Zeichen geschehen, ehe der Tag kommt. Zeichen. Und es ist interessant, ich will es nur erwähnen, ich glaube, es ist ein Zeichen, dass in diesem Jahr 2014 und 2015, das ist genau berechnet, von der NASA auch ausgesprochen natürlich und Weltraumbehörde und so weiter, dass hier Astronomen das außergewöhnliche Häufung von sogenannten Blutmonden sein wird. Der Mond wird sich in rote Farbe, in Blut verwandeln, wird hier als eines der Zeichen genannt und Sonnenfinsternisse. Es werden in diesem Jahr zweimal Blutmonde sein, im Jahre 2015 zweimal Blutmonde sein. Das heißt, durch eine Lichtbrechung wird sozusagen vom Kernschatten der Erde her, wenn dieser Mondesfinsternis eintritt, wird so der Mond sich in Blut verwandeln. Also Blutmond heißt eine Mondesfinsternis. Aber da erscheint der Mond sozusagen in einer dunklen, blutroten Farbe. Und es wird zweimal sein in diesem Jahr. Dazwischen werden zwei Sonnenfinsternisse auch sein. Aber das noch Interessantere an dieser Sache ist, wann diese Blutmonde, diese Mondesfinsternisse auftreten werden, heuer und im nächsten Jahr. Es ist nämlich interessant, dass diese Blutmonde ganz genau stattfinden werden, 2014, am ersten Tag des Passafestes. Und das zweite Blutmond am ersten Tag des Laubhüttenfestes. Passafest ist der Beginn des jüdischen religiösen Jahres. Sukkot, Laubhüttenfest, ist das letzte Fest im, also das eine ist im April und das andere ist im Herbst, ist das letzte Fest von den sieben großen Festen. Im Jahr 2015 gibt es wieder zwei Blutmonde, also Mondesfinsternisse, genau an denselben Tagen. Die Tage sind immer verschieden, sie werden immer neu berechnet, ja. Nicht immer datumsmäßig dasselbe. Da sind ein oder zwei Monate auch manchmal dazwischen. 2015, wieder. Am ersten Tag des Passafestes und am ersten Tag des Laubhüttenfestes. Es ist zu erwähnen, ich sag's nur, weil ich das als Zeichen sehe, nicht mehr als ein Zeichen. Im Jahr 1948-49 war dieselbe Konstellation, zwei Blutmonde, in einem Jahr und im anderen Jahr. Das waren jene Jahre, in denen der Staat Israel entstanden ist. 1948 und 49 war der Unabhängigkeitskrieg. Im Mai 1948 ist sozusagen Israel gegründet worden und sofort ist es in den Krieg verwickelt worden, der bis 1949 gedauert hat. Genau in diesen beiden Jahren ist es passiert. 1967 und 68 war genau dieselbe Konstellation wieder. 1967 war der Sechstagekrieg in Israel. Das war jener Krieg, der für Israel enorm wichtig war, weil er Jerusalem wieder zu einer vereinten Stadt gemacht hat. Die Israelis haben Jerusalem erobert, sie hatten ja nur die Hälfte, also den Westteil. Und 1967, ihr werdet sicherlich manches auch noch so vor Augen haben, weil es ja immer wieder auch erzählt wird oder berichtet wird, wie das war, wie die Soldaten da zu der Klagemauer gekommen sind. Und der Moshe Dayan, der mit einem Auge, der diese Augbinde hatte, wie sie da gefeiert haben und gesungen und getanzt haben, die Soldaten, weil Jerusalem wieder unter die Herrschaft Israels kam. Jerusalem, Jerusalem, nach mehr als 1800 Jahren. In diesem Jahr und dem darauffolgenden waren wieder zwei Blutmonde. Im Talmud wird beschrieben, dass der Mond eine besondere Bedeutung für Israel hat und dass Sonne eine besondere Bedeutung für die Nationen hat. Bei den Mondesfinsternissen sozusagen, bei den Blutmonden, sind diese Dinge passiert im Zusammenhang mit Israel. Hat alles mit Israel zu tun. Ich will damit nicht sagen, dass jetzt in diesem Jahr und nächsten Jahr genau in diesen Zeiten wieder etwas Markantes in Israel geschehen wird, aber mich würde es nicht wundern, wenn es da einen Zusammenhang gibt. Was aber das Zeichen, das Signal ist mit diesem Zeichen am Himmel, ist, Gott hat einen Plan. Die Tatsache, dass Gott nach seinem Kalender arbeitet, nicht der gregorianische Kalender vom 1. Jänner bis 31. Dezember ist der Kalender, den Gott festgelegt hat für die Menschheit, sondern der jüdische Kalender, und zwar der religiöse Kalender. Das heißt, der beginnt mit dem Passafest und endet mit dem Laubhüttenfest. Das Passafest ist die Erlösung. Das Laubhüttenfest ist das tausendjährige Reich, die Hütte Gottes unter den Menschen, die Vollendung des Reiches. Der Beginn des Reiches und die Vollendung des Reiches, das übersteigt sozusagen das gesamte Festjahr der sieben heiligen Feste Israels, die alle in Jesus erfüllt wurden oder werden, wenn sie noch in der Zukunft stehen. Ihr Lieben, das heißt, dass wir damit rechnen können oder dass es uns eine Vergewisserung sein soll. Das ist eigentlich das, was ich sagen soll, dass Gott am Plan ist. Und wenn er Zeichen am Himmel verwendet, um bestimmte Dinge zu tun, die das Voranschreiten des Reiches Gottes kennzeichnen, dann sagt es, seid gewiss, ich werde alles vollenden, was ich vorausgesagt habe. Und seid gewiss, ich werde kommen, zu dem Zeitpunkt, den ich festsetze. Ich habe meinen Kalender. Versteht ihr, da geschieht nicht alles nur irgendwie so zufällig, weil sich halt irgendwas dann entwickelt. Nein, Gott hat alles in seiner Hand. Hört auf meine Signale und achtet darauf, denn sie sind eine Vergewisserung. Sie können euren Glauben auferbauen, dass nämlich Gott tatsächlich mit seinem Volk und mit dieser Welt absolut zu seinem Ziel kommt, und zwar nach seinem Kalender. Und er wird uns das immer und immer wieder deutlich machen. Deswegen habt Weitblick. Seid zielgerichtet auf das Wiederkommen Jesu und auf die Vereinigung mit dem Bräutigam. Und achtet auf meine Signale. Und diese Signale, von denen ich gesprochen habe, am Himmel, natürlich die Signale auf der Erde, die damit verbunden sind, haben einen sehr starken Zusammenhang mit dem Volke Israel. Das ist nur ein Segment von Signalen, ja. Wenn man die Zeichen der Zeit, wie sie Jesus in Matthäus 24 schildert, sieht, dann gibt es verschiedene Signale. Aber eines der wichtigsten Signale ist eben das, was am Himmel geschieht und vor allem das, was auf der Erde geschieht mit dem Volke Israel. Er verwendet das Volk Israel als eine Zeituhr, wo wir sozusagen sehen können, wie er alles bis zum Letzten erfüllt. Und ihr Lieben, wir sind in einer Zeit, wo sich Dinge erfüllen, die wirklich für die letzte Zeit mit Israel vorhergesagt wurden. Die Sammlung des Volkes in Israel, die Erneuerung des Volkes, die bereits begonnen hat, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf sein Volk. Es gibt schon Tausende und Tausende von messianischen Juden, Juden, die an Jesus glauben. Es wird größer und stärker, die Decke wird von ihnen langsam weggenommen. Andere Dinge geschehen, die im Zusammenhang mit der Weltpolitik stehen, dass sich alle Nationen gegen Israel wenden und. Das sind lauter Signale. Im Himmel und auf der Erde. Achtet auf die Signale. Und jedes Mal, wenn etwas geschieht, wo wir sehen, das ist eine Erfüllung dessen, was Gott gesagt hat, ist es wie ein Signalhorn eines riesigen Dampfers. Achtet darauf. Ich bin am Werk, heißt das. Gott sagt, ich bin am Werk. Und wenn auch in deinem Leben alles aus dem Ruder geraten ist und du einen Eindruck hast, es ist alles sinnlos, es ist gar nicht mehr so ein Plan hinter allem, Manchmal sind es Signale, die er in unserem Leben setzt, die er uns deutlich macht. Manchmal sind es Signale, die er in der Weltgeschichte setzt, um deutlich zu machen, ich bin immer am Werk. Und ich habe meine Pläne mit deinem Leben und mit der Welt. Achtet auf die Signale. In dem Zusammenhang war ein weiteres wichtiges Stichwort, das an diesem Abend gefallen ist, auch im Zusammenhang mit Signalen, die Arche. Ihr Lieben, das ist ein Bild, das uns ja Gott schon vor längerer Zeit gegeben hat. Aber, ihr Lieben, die Arche und die Zeit Noahs ist auch mit der Endzeit verbunden. Jesus sagt im Lukas-Evangelium in der Endzeitrede, und es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie werden essen, sie werden trinken, sie werden heiraten und so weiter. Und sie werden überhaupt nicht daran gedacht, dass die Flut kommen wird. Aber weil sie sich nicht haben warnen lassen, wird die Flut sie überraschen. Und so wird es auch sein in der Ende der Zeit. Viele werden essen und trinken und sie werden sich in den Alltagsgeschäften verfangen und die Flut wird kommen, völlig überraschend. Jesus wird wiederkommen, völlig überraschend. Aber nun das andere. In unseren Tagen wird es anders sein als in den Tagen Noahs, nämlich insofern, dass in der Zeit des Noah gab es eine Arche, die nur eine Familie gerettet hat. In unseren Tagen gibt es eine Arche, den Leib Christi, der viele, viele, 100 Millionen Menschen retten werden. Und ihr Lieben, darauf liegt der Schwerpunkt. Wenn Gott von der Arche redet in der Endzeit, nicht von dieser ersten Arche. Es werden viele sein, die überrascht werden, aber es auch werden viele sein, die sich retten lassen. Und darum, ihr Lieben, unser Augenmerk muss wirklich sein, eine Arche zu bauen. Eine Arche zu bauen, ein Rettungsschiff. Unser Ziel muss sein, dass wir in dieser Zeit, die noch übrig ist, dass wir möglichst viele Menschen in diese Arche hineinbringen. Wir selber sind eine Arche. Die gesamte Christenheit ist eine Arche. Wir als Gemeinden untereinander, ein Netzwerk von Gemeinden, das ist eine Arche. Alles, was da dem dient, damit Menschen gerettet werden in dieser letzten Zeit, damit sie eben nicht überrascht werden von dem Kommen Jesu, das nämlich dann für die, die überrascht werden, Gericht bedeuten wird. Und da gäbe es noch viel mehr. Ich möchte das nicht zu ausführlich darstellen. Ein viertes und ein fünftes, nur ganz kurz. An diesem Abend ist ein Bild auch deutlich geworden, nämlich jemand hat gesehen eine Uhr. Und diese Uhr war so, dass der große Zeiger 11:58 war und immer wieder auf 12 gesprungen ist und sofort wieder zurückgehupft ist. Er ist nie eingerastet auf 12, sondern er ist auf 12 und dann wieder zurück. 12 und wieder zurück, immer 11:58. Ihr Lieben, was ich damit verstehe, ist das, was auch im Neuen Testament sehr deutlich angesprochen wird. Und das möchte ich zu diesem Bild sagen. Nämlich das Wort Verzögerung. Gott verzögert das Kommen Jesu. Oder sagen wir so, es schaut so aus, von unserer Perspektive, als ob Gott das Kommen seines Sohnes verzögern würde. Aber diese Verzögerung hat aus der Perspektive Gottes einen Sinn. In 2. Petrus 3, da wird darüber berichtet, dass sich viele Christen waren schon nervös, weil Jesus nicht wiedergekommen ist. Und sie haben sich gedacht, na, das ist eigentlich etwas, was uns in Zweifel bringt, ob er überhaupt jemals wiederkommen wird. Und der Petrus sagt, nein, das, was ihr als eine Verzögerung seht, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist im Grunde genommen etwas anderes. Und das ist das Stichwort, auf das ich jetzt sozusagen Wert legen möchte. Die Verzögerung hat einen Sinn darin, dass Gott gnädig und langmütig ist. Denn, so heißt es in 2. Petrus 3, er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Buße finden. Versteht ihr? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deswegen rastet der Zeiger noch nicht ein. 12 ist die Wiederkunft Jesu. Es wird immer verzögert. Er wird verzögert. Und die Verzögerung ist nicht eine Sache, um uns sozusagen da noch länger leiden zu lassen, sondern im Gegenteil, die Verzögerung, also was wir als Verzögerung erachten, obwohl wir das vielleicht auch so wünschen, na, wann hat das endlich einmal ein Ende, auch unser Leid? Die Verzögerung hat einen Sinn, nämlich dass möglichst, möglichst, möglichst viele Menschen noch in das Reich Gottes kommen. Es ist diese Verzögerung, in der wir es leben, diese 1:12, wo es nicht einrastet noch, ist Gnadenzeit. Es ist eine Gnade Gottes, der nicht will, dass Menschen verloren gehen, sondern dass möglichst, möglichst viele noch in das Reich Gottes hineinkommen. Und das ist nicht so gedacht, dass Gott einfach sagt, na ja, warten wir noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen, schauen wir mal, ob es noch ein paar Leute gibt, die sich da auch bekehren. Nein, diese Verzögerung ist so gedacht, dass Gott alles tut, aktiv, mit einer mächtigen Ausgießung seines Geistes, damit viele Menschen noch zu ihm kommen. Versteht ihr, ihr Lieben? Das, was jetzt sozusagen auf der einen Seite in der Bibel als Abfall in der letzten Zeit steht, dazu gibt es eine Parallele, nämlich dass tausende Menschen in das Reich Gottes hineinkommen. Er arbeitet aktiv daran, dass in dieser letzten Zeit die Gnadenzeit ist, bevor es einrastet, denn dann ist es zu spät. Bevor der Zeiger auf 12 kommt, noch viele Menschen ins Reich Gottes kommen. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass in diesen Tagen viel mehr Menschen offen sind mit ihren Ohren und ihren Herzen für das Reich Gottes, als wir überhaupt denken. Versteht ihr, das ist Gnadenzeit. Gott öffnet nochmal Menschen ihre Herzen, damit sie bereit sind und sagen, ja, wir wollen auch in das Reich Gottes. Er selber ist aktiv dabei. Und das heißt, wir sollten auf diesen Zug aufspringen und diese Gelegenheit nutzen, diese Zeit auskaufen, indem wir vertrauen, es ist eine Zeit der Gnade, wo sein Heiliger Geist am Werk ist. Und da sollen wir nicht einfach nur uns zurücklehnen und warten, bis noch ein paar Schäfchen auch noch in das Reich Gottes kommen oder in die Arche hineinspringen, sondern weil Gott aktiv ist. Ist das nicht toll? Er lässt es noch nicht 12 werden, springt immer zurück sozusagen. Diese Verzögerung hat einen Sinn. Gnadenzeit. Kauft die Zeit aus. Gnadenzeit, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Gut, und das 5. ist ein Satz, den ich einfach ohne viel Kommentar jetzt weitergeben möchte, weil er so auch gesprochen wurde. Jemand hatte einen Traum. Unmittelbar bevor wir zusammengekommen sind an diesem Abend. Und in diesem Traum ist er aufgeschreckt, diese Person, durch einen Satz. Und dieser Satz lautete, ein Satz von Jesus, und der lautete, wenn ich komme, dann komme ich in einer stärkeren Intensität und einer anderen Herrlichkeit, als du dir vorstellen kannst. Das habe ich mal gemerkt. Ich glaube, das war wirklich vom Herrn. Nicht nur für diese Person, sondern für uns. Wenn ich komme, sagt Jesus, dann komme ich in einer stärkeren Intensität. Die Gegenwart Jesu wird zunehmen. Es wird stärker werden. Das ist seine Absicht. Wenn ich komme, dann komme ich nicht so wie gestern, vorgestern, sondern mit einer stärkeren Intensität. Achtet darauf. Bereitet euch vor. Und mit einer anderen Herrlichkeit, als du dir vorstellen kannst. Das heißt, du wirst die Herrlichkeit erleben, aber es ist vielleicht anders, als du dir sie vorgestellt hast. Verpasse nicht die Herrlichkeit Gottes, weil du fixiert bist, wie das geschehen muss, wenn die Herrlichkeit sich offenbart. Wenn ich komme, dann komme ich in einer stärkeren Intensität und mit einer anderen Herrlichkeit, als du dir vorstellen kannst. Amen. Herr Jesus, ich bete so sehr, dass du durch deinen Heiligen Geist all das, was an diesen Gesprochenen nun von dir wahr, dass das so mitten in unser Herz hineinfällt und dass wir uns daran erinnern, dass es uns eine Hilfe ist. Heiliger Geist, bringe es uns in Erinnerung, zur rechten Zeit, in der rechten Situation, auch in diesem kommenden Jahr ganz besonders. Herr, wir wollen aufmerksam sein, wir wollen die Signale, die du freisetzt, hören. Und wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du ein redender Gott bist, dass du unsere Wege begleitest und dass du uns fütterst, speist mit deinem Wort und uns Nahrung gibst, die uns wirklich hilft. Dass wir verstehen, in welcher Zeit wir leben und dass wir verstehen, wie wir in dieser Zeit leben sollen, damit dein Name verherrlicht wird. Und Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses tiefe innere Sehnen in uns schenkst, dir zu begegnen. Jetzt schon in diesem Leben, aber dann einmal von Angesicht zu Angesicht. Dem Bräutigam, dem König aller Könige, zu diesem wunderbaren Hochzeitsmahl und dieser wunderbaren Vereinigung mit dir. Schenk, dass diese Freude darüber unser Herz erfüllt, täglich. Amen.